Domradio weltweit.
Albanien ist auf europäischen Landkarten bislang sozusagen ein weißer Fleck. Westeuropäer, die denken höchstens an Armut und an verzweifelte Flüchtlinge vor der italienischen Küste, wenn sie an Albanien denken. Aber Albanien ist so viel mehr. Und darüber wollen wir heute sprechen hier in Domradio weltweit. Zum Beispiel darüber, dass Albanien sich gerade zu einem Geheimtipp für Touristen entwickelt. Wir nehmen Sie also mit auf eine Reise nach Albanien. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin Ina Rotscheid. Herzlich willkommen. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Wir sprechen heute hier über Albanien, das kleine Land im Osten Europas. Nur 80 Kilometer trennen Albanien von der italienischen Küste. Ein kleines Land, ich habe es gesagt, zwischen Montenegro und Griechenland mit gerade einmal 3 Millionen Einwohnern, das eigentlich jahrzehntelang im Rest Europas so gut wie vergessen war. Die meisten Menschen denken bei dem Thema vielleicht an Armut, an Flüchtlinge, vielleicht nur an Mutter Teresa, die ja da geboren wurde. Aber Albanien ist so viel mehr. Mittlerweile ist Albanien NATO-Mitglied und es ist auf dem Weg, ein EU-Mitglied zu werden. Gregor Federhen ist Mittel- und Osteuropa-Referent beim Internationalen Kolpingwerk. Er begleitet uns heute hier durch die Sendung. Jetzt ist er hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Herr Federhen, was ist denn Ihr Bild von Albanien? Erzählen Sie uns von Ihrer letzten Reise.
Ich war im letzten Jahr mal wieder in Albanien und ich fliege da sehr gern hin. Albanien ist inzwischen ein Geheimtipp für Touristen. Also es ist auch wirklich ein landschaftlich wunderschönes Land. Es ist natürlich auch, das Klischee stimmt auch, es ist ein armes Land und hat vor allen Dingen ein großes Stadt-Land-Gefälle. Also wenn Sie das Land kennenlernen möchten, sollten Sie nicht unbedingt nur in der Hauptstadt Tirana verbringen, denn die ist sehr, sehr westlich, europäisch geprägt, aber eigentlich nicht so typisch für das Land. Das Land erfahren Sie viel, viel eher, wenn Sie mal aufs Dorf fahren. Und dort können Sie halt eben noch sehr, sehr viel von dem ursprünglichen und auch unberührten Land wirklich kennenlernen, für das das Land inzwischen auch bei einigen Insidern bekannt ist.
Was macht denn dieses ursprüngliche Albanische aus?
Ja, das sind vor allen Dingen in den Bergen ist es diese unberührte Natur. Die ist allerdings, ja, das ist natürlich klischeehaft, leider nicht mehr im ganzen Land vorhanden. Vor allen Dingen gerade die Küsten sind schon sehr verbaut. Also da wurde sehr, sehr viel eigentlich an Bausünden auch begangen. Das ist dann ehrlich gesagt nicht mehr so schön. Aber wenn man ins Landesinnere fährt, auf den Dörfern, da ist die Globalisierung noch nicht wirklich angekommen und der ganze westliche Konsum und alles das, was für uns so normal ist, wird man da nicht treffen. Und genau das ist der Grund, warum die Menschen in dieses Land fahren, um halt eben mal ganz andere Erfahrungen zu machen.
Also Ursprünglichkeit, Abgeschiedenheit. Ich könnte mir aber vorstellen, das kann auch nachteilig sein für die Menschen, die da leben in dieser Abgeschiedenheit, oder?
Ja, sicher. Das sind halt die zwei Seiten. Das ist die Ambivalenz. Alles das, was für uns diese Idylle, die Exotik ausmacht, ist natürlich auch der Grund, warum so viele Menschen das Land verlassen wollen. Denn diese Dörfer sind natürlich geprägt von einer enormen Rückständigkeit. Das, was für uns exotisch aussieht, ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Das ist auf der anderen Seite die Hoffnungslosigkeit. Es gibt keine Industrie, keine Arbeitsplätze, keine Perspektiven für die Jugend. Und ja, also von daher, alles das, was wir mögen, ist nicht unbedingt für die einheimische Bevölkerung wirklich das Paradies, für das wir es halten.
Über diese Probleme werden wir im Laufe der Sendung natürlich immer wieder sprechen. Was vielleicht die wenigsten erwarten, ich habe gehört, Tirana soll eine wunderschöne Stadt sein.
Das stimmt. Also es hat für mich immer so ein wenig italienisches Flair. Man glaubt wirklich, man sitzt auf einer Piazza in Florenz oder in Rom. Sehr, sehr viele Menschen. Es gibt unheimlich viele Cafés und die Menschen sitzen viel draußen. Es ist wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre. Es ist genauso schön vielleicht wie eine italienische Stadt, nur halt eben noch viel billiger. Der jetzige Ministerpräsident und ein ehemaliger Bürgermeister von Tirana, der selber Künstler ist, hat aber auch dafür gesorgt, dass die Stadt wirklich an vielen Stellen auch verschönt wurde, modernisiert wurde, gesäubert wurde. Also es gibt einige interessante architektonische Neubauten. Man hat diesen morbiden Charme der zerfallenen alten Häuser. Es ist eine unheimlich wilde Architektur, also für uns sehr abenteuerlich, wie dort gebaut wird, so mehr oder weniger ohne Städteplanung. Ja, und das ist so dieser ganz besondere Reiz dieser Hauptstadt.
Rund 60% der Albaner sind Muslime, also die Mehrheit der Bevölkerung ist muslimischen Glaubens. Christen sind die größte Minderheit des Landes mit ungefähr 17%, heißt es. Wie funktioniert das Zusammenleben im Alltag?
Ja, das finde ich eigentlich sehr angenehm. Also das Land ist tatsächlich religiös sehr vielfältig geprägt. Also meines Wissens gibt es etwa 70% Muslime, dann etwa 20% orthodoxe Christen und dann noch knapp 10% Katholiken und auch einige Protestanten. Das Land ist aber wirklich sehr, sehr tolerant. Also diese Vielfalt wird auch gelebt und man schätzt sich und man besucht sich gegeneinander. Und dadurch, dass der Muslim auch, es gibt da beispielsweise im Islam diesen Derwisch-Bektaschi-Orden, der ist eigentlich eher mystisch geprägt, durch einen Sophismus, und das bedeutet dann in der Konsequenz doch eine viel tolerantere Ausrichtung des Islams, als was wir das eigentlich so aus anderen arabischen Ländern kennen. Und das macht, glaube ich, das Zusammenleben der Bevölkerung viel, viel angenehmer.
In Albanien herrschte eine Diktatur. Bis 1990 noch war Albanien ein atheistischer Staat. Das heißt, jegliche Religionsausübung war strikt verboten. Wie steht es heute um die Religiosität der Menschen, des Volkes? Also konnte dieses Verbot die Religiosität der Menschen irgendwie kleinkriegen oder kommt sie jetzt zurück mit umso größerer Begeisterung?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage und für mich auch immer wieder einen ganz interessanten Punkt, um den ich mich da auch immer bemühe und was mich interessiert, zu sehen, wie sich das entwickelt. Ja, die Religionen kommen zurück. Es ist dem Enver Hoxha, diesem wirklich verrückten Diktator, nicht gelungen, die Religion völlig auszurotten. Auf der anderen Seite muss man schon konstatieren, Religion spielt in Albanien keine besonders große Rolle. Es gibt einen bekannten Ausspruch eines berühmten Dichters in Albanien, die heißt, die Religion der Albaner ist das Albanertum. Und das unterschreiben auch ganz, ganz, ganz viele. Also die Albaner sind sehr, sehr stolz. Sie sind stolz auf ihre Nation und Kultur. Aber die Religion spielt bei der Identität meiner Meinung nach eine eher untergeordnete Rolle. Man kann mit den Menschen durchaus über diese Themen reden, aber man wird da nicht sehr viel Fanatismus entdecken. Das ist halt ein Aspekt ihrer Kultur, aber nicht unbedingt der wichtigste.
Albanien, ein Land mit vielen unterschiedlichen Facetten. Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk hat uns davon berichtet. Und Herr Federhen, Sie haben es ja soeben angesprochen, noch bis in die späten 80er Jahre war Albanien eine Diktatur. Ja, und warum Albanien auch das Nordkorea Europas genannt wurde und warum Diktator Enver Hoxhas mehrere hunderttausend Bunker in dem kleinen Land bauen ließ, dazu gleich mehr hier bei uns in Domadio weltweit. Albanien ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Albanien zählt zu den ärmsten Staaten Europas mit großem Abstand. Durchschnittlich verdient dort ein Mensch umgerechnet nur rund 300 Euro im Monat. Und die Arbeitslosigkeit, die ist hoch. Das führt immer wieder zu großen Auswanderungswellen. Allein im Jahr 2015 haben mehr als 60.000 Menschen das Land verlassen und das bei einer Gesamtbevölkerungszahl von nur etwa knapp 3 Millionen. Albanien, das Armenhaus Europa, so wird es oft genannt. Und schuld daran sind auch die Nachwirkungen der Diktatur. Fast 40 Jahre lang hielt der Stalinist Enver Hoxha das Land eisern in seinem Griff. Am Ende war Albanien politisch so isoliert, dass man gerne auch vom Nordkorea Europas sprach. Gregor Federhen ist Mittel- und Osteuropa-Referent bei Kolping International. Er begleitet uns heute hier durch die Sendung. Herr Federhen, inwiefern ist denn die Lage, so wie sie heute noch in Albanien ist, tatsächlich auch noch eine konkrete Folge der Diktatur?
Ja, also ich glaube, man kann die Gegenwart tatsächlich überhaupt nicht verstehen, ohne zu wissen, was vorher in dieser kommunistischen Diktatur passiert ist. Also Albanien war bis 1991 etwa sowas wie ein europäisches Nordkorea, also völlig isoliert von der Außenwelt. Während wir ja gute Kontakte hatten beispielsweise sonst zu Jugoslawien, die Kroaten durften ja frei reisen und wir kannten uns eigentlich gut aus, wir konnten selber gut dort Urlaub machen, war Albanien total abgeschottet. Und sie haben es wirklich geschafft, sich mit allen Verbündeten zu verscherzen. Sie waren ja am Anfang erst mit Tito verbündet und als der sich von Stalin losgesagt hat, hat man sich von Tito getrennt. Dann hat man kurzzeitig halt mit den Russen kooperiert, aber auch das hat nicht lange gehalten. Dann Anfang der 60er Jahre hat man sich China angenähert, aber auch das hat nur bis 76 gehalten und danach
noch. Die waren dem Diktator alle zu liberal, oder?
Ja, also er hat diese Reformen nie mitmachen wollen und hat treu eigentlich so diesen Idealen von Stalin nachgehangen. Und das hat 76 dann dazu geführt, dass er dann gar keine Verbündeten mehr hatte. Und die hatten geglaubt, ohne jegliche Wirtschaftshilfe Sozialismus aufbauen zu können. Und das ist dann völlig in die Hose gegangen und das Land ist völlig stagniert und wirtschaftlich lag völlig am Boden.
Schauen wir mal auf diesen Mann, dieser Enver Hoxhas. Was war das für ein Mann?
Ja, ich bin jetzt kein Psychologe, aber jeder wird leicht feststellen, der Mann, der muss paranoid gewesen sein, der litt offensichtlich unter einem Verfolgungswahn. In keinem Land der Welt gibt es so viele Bunker wie in Albanien, also man schätzt etwa 300.000. Die haben so eine Halbkugelform, sehen so aus wie so Pizzaöfen und die sind übers ganze Land verstreut und mit ganz dickem Beton. Man kann die auch gar nicht mehr abtragen, man müsste die alle wegsprengen, aber das würde natürlich auch enorm viel Geld kosten. Und das ist eigentlich das, was jedem Touristen, jedem Besucher des Landes sofort auffällt, diese Bunker. Und dieser Verfolgungswahn drückte sich auf viele Weise aus. Und er traute natürlich auch dem Volk nicht und versuchte das also auch extrem niederzuhalten, hat jegliche Form von privater Wirtschaft unterdrückt, die Religion unterdrückt und so weiter. Also es war schon eine Art von Steinzeitkommunismus mit extremster Unterdrückung. Und diese Unterdrückung hat wirklich bis heute Folgen, denn diese Traumatisierung, die da stattgefunden haben, ich habe sie selber erlebt, beispielsweise in einem Bildungsseminar, als ich mal einen albanischen Teilnehmer fragte, warum er sich denn überhaupt hier nicht beteiligt, dann stand er auf und redete ganz wirres Zeug und rasselte so eine Rede und setzte sich dann wieder nervös hin und hörte auf. Und ich merkte so, also der war richtig außer sich. Aber es war offensichtlich so ein Automatismus, was er in der kommunistischen Zeit gelernt hatte, irgendwie da was abzuspulen, irgendwas zu sagen, ohne wirklich was zu sagen. Aber und das spürte, das war so ein Reflex. Und das steckt also offensichtlich noch sehr tief in den Menschen.
Es war ja eine Diktatur mit allem Drum und Dran, also mit der Festnahme von Oppositionellen, mit dem Verschwindenlassen von unliebsamen Menschen, mit Arbeitslagern. Merkt man das heute noch den Menschen an, dass sie misstrauisch sind? Existiert da noch sowas wie ein Misstrauen und eine Angst, sich kritisch oder politisch zu äußern?
Leider ja. Also das ist eigentlich das Hauptmerkmal, was ich immer wieder feststelle. Dieses Misstrauen nicht nur gegenüber Ausländern, sondern eigentlich auch gegenüber den eigenen Landsleuten. Also das Land ist nach wie vor geprägt dadurch, dass die Menschen eigentlich nur ihrer Familie trauen, ihren eigenen Angehörigen. Das ist dann meistens die Großfamilie heute, oder man sagt manchmal Clan. Ja? Das sind so die engsten Verwandten, denen vertraut man. Aber sonst gibt es ein großes Misstrauen, vor allen Dingen auch gegenüber den staatlichen Institutionen. Und das ist sehr, sehr schade, denn das verhindert natürlich, dass man einen gut funktionierenden Staat aufbauen kann, wenn die Menschen kein Vertrauen haben eigentlich zu den eigenen Menschen und auch erst recht nicht zu der eigenen politischen Klasse, zur Elite.
Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass dieses System zusammengebrochen ist. Gibt es da in irgendeiner Form eine Vergangenheitsbewältigung oder ist es im Moment eher die Tendenz dazu, den Mantel des Schweigens darüber zu legen?
Ja, das Letztere trifft zu. Also es gibt ganz zarte Ansätze erst der Aufarbeitung. Vor wenigen Jahren wurden die Archive der, wir würden sagen Staatssicherheit, der Geheimdienste geöffnet. Aber auch diese sind weiterhin stark zensiert. Also das ist auch nicht so freier Zugang, wie das jetzt in der ehemaligen DDR der Fall war. Aber es findet kein öffentlicher Diskurs statt. Es gibt keine echte Aufarbeitung wirklich der Verbrechen, sondern man guckt einfach nach vorne, man möchte in die EU und am liebsten tatsächlich die Vergangenheit vergessen und dann schwamm drüber. Und weil es ist natürlich auch mit so vielen Schmerzen verbunden, mit so vielen schrecklichen Erlebnissen, dass die Bevölkerung wirklich das meint, vielleicht auch nicht verkraften zu können, wirklich das im Moment aufzuarbeiten. Wahrscheinlich ist es noch zu früh.
Zu früh für Vergangenheitsbewältigung, das sagt Gregor Federhen von Kolping International, denn erst 1991 hat sich Albanien geöffnet. Über die brutale Diktatur von Enver Hoxhas spricht man bis heute kaum, zu nah ist das Erlebte und unter den Folgen leidet das Land bis heute. Ausreise war übrigens unter Enver Hoxhas auch strengstens verboten. Ja, und raten Sie mal, was die Albaner alle gemacht haben, als sich das Land dann geöffnet hat. Genau. Heute lebt ein Drittel der Bevölkerung im Ausland. Und welche Folgen das heute noch hat, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio weltweit nach den Nachrichten. Sie hören weltweit hier bei uns im Domradio. Wir sprechen heute über Albanien. Und soeben haben wir schon über Enver Hoxhas gesprochen, diesen Diktator, ein wahnsinniger Stalinist, der Albanien jahrzehntelang eisern in seinem Griff hatte. Religionen waren unter ihm verboten. Das Land, das war so isoliert, dass es das Nordkorea Europas genannt wurde. Und auch Ausreisen waren verboten. Ja, und als sich das Land dann 1991 geöffnet hat, da haben die Menschen scharenweise Albanien verlassen. Heute lebt rund ein Drittel der Bevölkerung im Ausland und die Abwanderung ist ungebrochen, auch weil die Perspektiven nach wie vor so schlecht sind. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Verdienstmöglichkeiten sind gering, selbst für jene, die gut ausgebildet sind. Gregor Federhen ist Mittel- und Osteuropa-Referent bei Kolping International. Er begleitet uns heute hier durch die Sendung. Herr Federhen, welche Folgen hatte das denn eigentlich oder hat es nach wie vor, wenn so viele Albaner ihr Land verlassen?
Ja, das ist natürlich ein großer sogenannter Brain Drain, also die Intelligenz hat das Land verlassen von den, Sie haben gesagt, ja, es gibt 3 Millionen Albaner, man schätzt, dass etwa 1 Million im Ausland lebt. Das ist ja schon ein Drittel der Bevölkerung, das ist natürlich ein enormer Aderlass. Auf der anderen Seite, diese bringen auch Geld in das Land, denn die schicken Geld zurück zu ihren Familien. Das ist eine der Haupteinnahmequellen zurzeit für den albanischen Staat. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich schon ein großer Verlust für das ganze Land, wenn die gut ausgebildeten Leute das Land verlassen.
Es sind aber nicht nur die gut Ausgebildeten, die gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, die das Land verlassen, sondern eben auch die sogenannten Armutsflüchtlinge, die Albanien verlassen, weil sie keinerlei Chancen mehr sehen und die hier aber in Europa äußerst ungern gesehen werden.
Ja, das stimmt so nicht. Also in Italien sind die Albaner eigentlich sehr gut gelitten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie mentalitätsmäßig den Italienern doch sehr ähnlich sind. Und sie sind da eigentlich ziemlich gut integriert und fallen auch nicht unbedingt auf durch eine besonders hohe Kriminalitätsrate oder durch andere negative Entscheidungen. Also ich glaube, in Deutschland ist das Albanien-Bild viel, viel negativer besetzt und ja, der große Albanien-Kenner Karl May prägt da, glaube ich, bisher weiterhin so das Bild. Karl May war ja nie in Albanien oder auf dem Balkan, aber dieses Bild hat er doch bis heute sehr, sehr stark geprägt durch seine
Welches
Romane.
Bild?
Ja, halt eben von der Wildheit von Albanien. Ja, die Schluchten des Balkans und die ganzen Bücher, die er da geschrieben hat und eigentlich da so dieses Archaische, was er da so beschreibt. Und halt die Aggressivität, die Gewalttätigkeit und alles, diese ganzen Klischees, diese Bilder hat, denke ich, Karl May ganz tief im deutschen Bewusstsein eigentlich verankert und das prägt bis heute.
Sie sagten gerade, in Italien sind sie durchaus mit offenen Armen empfangen, die Albaner. Hier in Deutschland gab es ja viele Diskussionen sowieso um die Flüchtlinge und Migranten, die zu uns kommen und Albanien ist zum sicheren Herkunftsland erklärt worden. Wie bewerten Sie das?
Ja, also da macht es sich natürlich mal wieder Europa ganz, ganz einfach. Aber die Situation ist tatsächlich viel komplizierter. Natürlich ist das Asylrecht eigentlich nicht das richtige Instrument um dieses Problem. Und es sind natürlich oft Armutsflüchtlinge, die da zu uns kommen. Wie gesagt, das Land ist arm und es gibt wenig wirtschaftliche Perspektiven. Und man kann die Leute ja nur verstehen, die dann versuchen, sich in anderen Ländern Europas eine Perspektive aufzubauen. Auf der anderen Seite, meine ich, muss man auch wirklich andere Optionen anbieten. Sonst drohen da wirklich wieder ganz andere Konflikte und Kriege, die wir auch nicht haben wollen. Da kann Europa eigentlich auch kein Interesse daran haben. Und davon abgesehen ist es auch nicht so, dass Albaner überhaupt gar keinen Grund hätten, hier Asyl zu bekommen. In Belgien beispielsweise ist die Anerkennungsquote speziell der albanischen Frauen gar nicht so niedrig. Also ich meine, da bekommen 15 oder 20% bekommen Asyl und auch die Roma leben natürlich in Albanien in einer extrem schwierigen Situation, wo man dann wirklich schon von Rassismus und ganz starker Diskriminierung reden muss. Also so ganz einfach kann man das nicht machen, dass es einfach nur Armutsgründe sind. Es gibt viel mehr Gründe, warum die Menschen das Land verlassen.
Das sagt Gregor Federhen vom Internationalen Kolpingwerk. Ja, und wie eine Ordensschule in Albanien versucht, die Leute dazu zu motivieren, im Land zu bleiben und sich am Aufbau zu beteiligen, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio weltweit. Unbekanntes Albanien ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Da bleiben, wo fast alle weg wollen. Ein Drittel aller Albaner lebt gar nicht im eigenen Land, darüber haben wir sie eben schon gesprochen. Aber es gibt zahlreiche kirchliche Projekte vor Ort, die versuchen, den Menschen in Albanien Hoffnung zu geben, sie zu motivieren, da zu bleiben, sich am Aufbau zu beteiligen. Und zwar trotz hoher Arbeitslosenquote und trotz wuchernder Korruption in einem der ärmsten Länder Europas. Da kämpfen diese kirchlichen Projekte für eine bessere Bildung. Zum Beispiel die Rogationistenpatres in ihrem Gymnasium in Lecce. Die führen nämlich auch Roma-Kinder zum Abitur. Und Hilde Reginita hat dieses Projekt für uns besucht.
Im Lied heißt es: Die Welt ist krank. Und du fragst nicht warum. Die Welt ist krank. Du musst helfen.
S-O-S, yes, help.
Diana und Megisa sind beide 15 Jahre alt und beide Schülerinnen am Gymnasium der Rogationisten in Lejë in Albanien.
Ich habe schon als kleines Mädchen davon geträumt, hierher zu kommen, auf diese Schule zu gehen. An vielen anderen Schulen hier in Albanien ist der Unterricht schlecht. Hier lernen wir richtig viel.
Sagt Megisa. Genau wie sie macht auch Diana einen ziemlich selbstbewussten Eindruck und scheint genau zu wissen, was sie will.
Ich mag am liebsten Physik. Ich habe das Gefühl, in der Physik kann ich mich selbst finden. Wahrscheinlich möchte ich Physik und Englisch studieren, aber vielleicht ändere ich auch noch meine Meinung.
Die Mädchen sagen, dass es an ihrer Schule wie in einer großen Familie ist. Das hört der Rogationistenpater Antonio aus Italien gern. Bereits seit 1999 lebt und arbeitet er hier in Albanien. Seitdem die Schule 2009 ihre Tore geöffnet hat, ist er hier Direktor.
Unsere Schule nimmt alle auf, Katholiken, Muslime und Orthodoxe. Kinder aus armen Familien, Kinder aus Roma-Familien. Wir machen keinen Unterschied nach Rasse, Klasse oder Religion. Als Privatschule nehmen wir normalerweise 50 Euro Schulgeld pro Monat. Wer sich das nicht leisten kann, darf trotzdem kommen.
Anders als an den oft äußerst autoritär geführten staatlichen Schulen, setzen die Lehrer hier auf einen partnerschaftlichen Lehrstil. Ganz wichtig dabei, Konflikte friedlich und gewaltfrei zu besprechen und sie am Ende gemeinsam zu lösen.
Außerdem wollen wir Respekt der Natur gegenüber vermitteln, ein Bewusstsein für Umweltfragen. So trennen wir an unserer Schule zum Beispiel schon seit einiger Zeit den Müll. Unsere Schüler nehmen das gerne auf. Sie saugen sich quasi voll mit Wissen und Werten. Sie kommen gerne zur Schule. Allein das ist uns schon sehr wichtig.
Und das Konzept scheint aufzugehen. Das jedenfalls legt die Erfolgsquote der Absolventen nahe.
In diesem Jahr sind 95% unserer Abiturienten an die Uni in Tirana gegangen. Das ist ein gutes Ergebnis. Und tatsächlich haben unsere ehemaligen Schüler bisher doch fast alle einen Job gefunden, was neben der Bildung sicher auch an den Werten liegt, die wir hier vermitteln. Denn das befähigt sie, mit anderen ins Gespräch zu kommen, zu argumentieren. Das lehren wir sie hier. Immer den Dialog zu suchen, nicht den Streit.
Fast eine kleine Sensation. Unter den ersten Schülerinnen, die den Weg an die Universität fanden, war auch eine Handvoll Roma-Mädchen.
Wir sind sehr stolz auf sie. Wir haben viel Energie und Aufmerksamkeit in diese Roma-Mädchen investiert. Und sie haben begriffen, dass der einzige Weg aus einem monotonen Leben die Bildung ist. Bildung und Kultur haben aus ihnen freie Menschen gemacht. Und diese jungen Frauen haben längst andere angesteckt. Und seitdem haben wir jedes Jahr 3-4 Roma-Mädchen, die sich aus freien Stücken an unserer Schule anmelden.
Das ist deshalb so besonders, weil Roma und Sinti in Albanien bis heute keine gleichberechtigten Bürger sind. Sie leben oft unter haarsträubenden Umständen und gerade die Frauen werden doppelt diskriminiert. Da ist es nur gut, wenn Schülerinnen wie Diana am Rogationisten-Gymnasium früh ein Gespür für die drängenden sozialen Fragen des Landes entwickeln.
In our class, in my class, it's a girl who have.
Da ist dieses Roma-Mädchen in meiner Klasse. Ich verbringe einfach Zeit mit ihr, versuche, ihr eine Freundin zu sein. Außerdem besuche ich immer Marcella, meine beste Freundin. Sie ist ein Blutracheopfer und kann nicht zur Schule gehen. Ich bringe ihr Hausaufgaben, erkläre ihr, was wir durchnehmen in der Schule und versuche, sie ein bisschen abzulenken.
Klingt gut, aber apropos ablenken. Über eine Tatsache können auch die vielen positiven Ansätze nicht hinwegtäuschen, sagt Pater Antonio.
Das Drama Albaniens ist, dass alle hier weg wollen, weil es so wenig gute Arbeit gibt. Natürlich kann es sein, dass auch unsere Schüler vielleicht später versuchen werden, auszuwandern, woanders ihr Glück zu suchen. Aber da hilft nur eins. Wir müssen weiter für Albanien kämpfen und das geht am besten, indem wir den Kindern eine gute Bildung verschaffen. Wir sagen den Kindern, wir kämpfen für euch und ihr müsst mit uns kämpfen.
So hört sich das an, der Unterricht der Rogationisten Patres in Leje in Albanien. Ja, und gleich in der zweiten Stunde von Weltweit, da beschäftigen wir uns mit einem Phänomen, das sich sehr seltsam anhört. Die Blutrache, das ist eine archaisch klingende Tradition, sie ist archaisch und sie hört sich an, als käme sie direkt aus dem Mittelalter. Und warum diese Blutrache bis heute in Albanien fortbesteht und warum der Staat dieser Art Selbstjustiz nicht Herr wird, darum geht es gleich hier bei uns in Domradio Weltweit nach dem Wort zur vollen Stunde. Albanien ist heute unser Thema hier in Domradio Weltweit. Albanien, das kleine Land am östlichen Rand Europas. Bis heute leidet es unter den Folgen der Diktatur, die immerhin bis in die späten 80er Jahre andauerte. Darüber haben wir heute im Laufe der Sendung schon gesprochen. Und diese Diktatur ist auch eine der Ursachen für die nach wie vor große Armut in Albanien. Beispielsweise der durchschnittliche Verdienst im Monat liegt bei nur knapp 300 Euro. Und viele Familien sind ebenso dem täglichen Kampf ums Überleben ausgesetzt. Bei uns im Studio ist Gregor Federhen, er ist der Mittel- und Osteuropa-Referent beim Internationalen Kolpingwerk. Er begleitet uns heute hier durch die Sendung. Herr Federhen, wir haben soeben schon über den Diktator Enver Hoxhas gesprochen. Sie haben uns erzählt, unter ihm waren auch Religionen strikt verboten. Wie leicht oder schwer war es denn dann nach der Eröffnung 1991 für das Kolpingwerk als katholischer Sozialverband? Wie schwer oder leicht war es für Sie, dann da in Albanien Fuß zu fassen?
Ja, wir haben relativ spät eigentlich erst dort unsere Arbeit begonnen. Das hing auch damit zusammen, auch das Land hat sich ja auch nicht direkt geöffnet und war ja nach dem Zerfall des Regimes ja auch heimgesucht von ganz, ganz schwierigen wirtschaftlichen Entwicklungen. Vielleicht haben Sie noch in Erinnerung diese Skandale mit diesen Pyramidengesellschaften, diese korrupten Finanzfonds, wo fast die ganze Bevölkerung ihr Einkommen verloren hat, wo es fast danach einen Bürgerkrieg gegeben hat. Also das Land war in den 90er Jahren wirklich noch von sehr viel Gewalt geprägt. Und ich kann mich erinnern, als ich 98 das erste Mal da war, hat man mich also ganz stark gewarnt vor den Raubüberfällen an den Landstraßen und so weiter. Das hat sich zum Glück jetzt sehr verändert. Das Land ist politisch stabil, es ist friedlich und es ist sogar sicherer als die meisten westeuropäischen Länder, was viele vielleicht auch nicht glauben. Aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr sicheres Land. Nichtsdestotrotz ist es für Kolping und für viele andere Nichtregierungsorganisationen nach wie vor ein schwieriges Land. Fast alle anderen Hilfsorganisationen haben Albanien beispielsweise verlassen. Auch das muss man mal wissen. Und das
warum?
Ja, weil es ist sehr, sehr schwierig und viele Hilfsorganisationen haben auch irgendwie die Hoffnung verloren, dass man mit den Albanern wirklich was Vernünftiges aufbauen kann. Also die Albaner, wir haben es eben schon besprochen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein sehr großes Misstrauen haben und sind unwillig eigentlich auch, sich zusammenzuschließen. Beispielsweise, man kann in Albanien keine Genossenschaft aufbauen, einfach weil die Menschen nicht zusammenarbeiten wollen. Und das trifft uns natürlich als Kolping direkt, denn wir wollen ja Selbsthilfegruppen aufbauen und das ist unser Ansatz mit diesen Kolpingsfamilien, dass man gemeinsam etwas macht und das reibt sich sehr an der eigentlich albanischen Mentalität. Also nach wie vor haben wir, ganz ehrlich, große Probleme, unseren Ansatz in dieser Kultur einzupflanzen.
Was machen Sie denn dann? Erzählen Sie mal ein Beispiel für ein Projekt oder wie Sie versuchen, da die Gesellschaft zu unterstützen und voranzubringen.
Ja, wir haben beispielsweise dieses Radioprojekt Pula, wo wir mit jungen Menschen versuchen, halt eben so einen Bürgerfunk aufzubauen. Das funktioniert ganz gut. Die jungen Menschen haben da auch noch Begeisterung, können sich für sowas engagieren, wenn sie sich da einbringen können. Aber mit den älteren Menschen ist das schon schwieriger. Wir haben ein Projekt beispielsweise Essen auf Rädern, was wir organisiert haben. Es gibt ein Projekt in der Stadt Shkodra, dort haben wir ein Kolpinghaus, dort organisieren wir auch Computerkurse, Sprachkurse. Die Kolpingsfamilie betreibt da ein kleines Hotel mit Gästezimmern und einem Restaurant. Das funktioniert schon. Ja, also das sind so Projekte, unsere Vorzeigeprojekte, wo wir auch stolz sind, dass das funktioniert. Aber sonst eigentlich, diese Kolping-Gemeinschaften haben sich bislang nicht sehr verbreitet. Wie gesagt, das ist ein Ansatz, der in Albanien eigentlich eher unbekannt ist.
Hat das auch was mit dem christlichen Hintergrund zu tun? Sie haben uns soeben erzählt, Religion spielt in Albanien eine untergeordnete Rolle. Die Mehrheit der Albaner sind Muslime, aber eigentlich überwiegt das Albanertum, wie Sie es gesagt haben. Also damit identifizieren sich die Albaner. Hat das auch was damit zu tun, dass ihre Gedanken und Werte irgendwie nicht so richtig aufgegriffen werden?
Ja, sicher. Es ist nicht zu leugnen. Ich meine, in vielen Ländern, wo Kolping stark ist, bedeutet ja der gemeinsame Glaube, die Religion, die Spiritualität ein Faktor, der Gruppen zusammenhält, der Solidarität erst ermöglicht, der den Menschen eine gemeinsame Identität gibt. Und wenn dieser Faktor so schwach ausgeprägt ist und die Menschen eigentlich nicht vereint, dann fehlt uns da natürlich was oder dann macht das die Arbeit schwieriger. Ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist einfach nicht so leicht wie in anderen Ländern. Das ist für uns natürlich schon eigentlich ein ganz wichtiger Punkt und wir suchen natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Pfarrgemeinden, mit den Priestern, mit den Nonnen, die im Land aktiv sind und von denen gibt es schon eine ganze Reihe, aber die meisten sind auch immer noch Ausländer. Also auch das ist ein Kennzeichen für das albanische Christentum. Also da gibt es, denke ich, auch noch immer eine ganz starke Steuerung auch aus dem Ausland, was vielleicht auch nicht dem Land so gut tut. Ja, aber es ist sehr stark spürbar, die starke Präsenz oder Dominanz der italienischen Priester.
Das heißt, es ist schwierig, auch für Sie als Kolpingwerk, da Fuß zu fassen, sich zu etablieren. Wie ist so Ihr Blick in die Zukunft? Also werden Sie Ihr Engagement dort trotzdem erhöhen, es weiter versuchen? Oder wie ist so Ihre Perspektive?
Ja, selbstverständlich. Wir lassen unsere Partner nicht so leicht fallen. Und wenn wir einmal irgendwo anfangen, dann bleiben wir auch dort. Aber man muss realistisch bleiben. Also das wird sich jetzt nicht so fantastisch entwickeln wie in Mitteleuropa oder in unseren traditionellen Ländern, wo wir auch schon in der Vergangenheit stark waren. Wir setzen auf die Jugend und hoffen, dass da mit der neuen Generation auch ganz andere Dinge möglich sein werden. Aber vieles hängt natürlich jetzt ab von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Die EU ist nicht mehr das große Vorbild. Je mehr sie in die Krisen gerät und so weiter, lässt der Glanz nach. Und was zu befürchten ist einfach, dass der russische Einfluss einfach zunimmt. Das autoritäre Modell ist sehr attraktiv für die Albaner, um es mal so platt zu sagen. Und Putin genießt große Sympathien. Und das, denke ich, ist eine Entwicklung, die man natürlich nur mit großer Sorge betrachten kann. Aber das ist einfach eine Realität, die die ganze Region des Südosteuropas im Moment gerade kennzeichnet.
Also auch in Albanien macht sich die Krise Europas bemerkbar. Das sagt Gregor Federhen von Kolping International. Ja, und wie das Kolpingwerk sich vor Ort engagiert, ein bisschen was haben wir schon angesprochen. Gleich stellen wir Ihnen ein Projekt vor in Albanien, das das Kolpingwerk unterstützt und das ziemlich erfolgreich läuft. Über Albanien sprechen wir heute hier in Domradio weltweit und darüber, warum so viele Menschen in Albanien ihr Land verlassen und vor allen Dingen auch darüber, wie man sie dazu bewegen könnte, vielleicht doch dort zu bleiben. Bildung und politische Aufklärung sind da zwei zentrale Ansätze, vor allen Dingen für die jungen Menschen. Und deswegen unterstützt Kolping International in Albanien ein Radioprojekt. Radio Pulla heißt es und es ist ein Radiosender von Jugendlichen für Jugendliche, der mit viel freiwilligem Engagement betrieben wird und vor allen Dingen eine Alternative zu der sonstigen Medienlandschaft darstellen möchte.
Radio Pulla.
Pulla, das ist albanisch und bedeutet Knopf. Denn so wie ein Knopf Stoffteile miteinander verbindet, soll auch dieses Radio Menschen miteinander verbinden. Das war die Idee des Projektes. Darum ziert die Homepage des Senders auch ein großer roter Knopf. Radio Pulla ist ein Jugendsender in der Stadt Shkodra im Norden Albaniens. Das einzige nicht kommerzielle Radio, das Programm für junge Menschen macht, sagt einer der Macher, Jonika, nicht ohne Stolz.
The main reason why we built Radio Pulla is like to have a bridge between marginalized groups and the people.
Der Grund, warum wir Radio Pulla aufgebaut haben, ist ja, dass wir Randgruppen eine Plattform geben wollten. Deswegen kommen viele NGOs zu uns. Das Programm, was wir gerade gehört haben, war mit Dora e Paiti mit, das heißt übersetzt so viel wie die Hand reichen zur Versöhnung. Und das ist eine albanisch-italienische Organisation, die mit Jugendlichen in Problemvierteln Straßentheater machen. Und wir haben ein Interview mit einem Vertreter der Organisation geführt.
This is an interview with the guys of this organization.
Und da viele der Organisationen international sind, sendet Radio Pulla nicht nur auf Albanisch, sondern auch auf Italienisch, Deutsch und Englisch.
I ask you the name.
I'm Maria.
Tobias.
And I'm Ignaz.
Good evening. Can you tell us why are you here in Albania?
Die Idee für dieses soziale Radioprojekt hatten John und ein Freund im Jahr 2010. Sie dachten sich ein Konzept aus und sammelten ausrangiertes Equipment von anderen Radiostationen. Am 11. November 2011 war es dann soweit, Radio Pulla ging das erste Mal on air, auch wenn damals noch alles ziemlich improvisiert war, wie sich Jonika erinnert.
The first time it was like an office angle. When we take a two-story house.
Am Anfang war das nur eine Ecke mit Mikrofon in einem Büro in einem uralten Haus. Das Dach war undicht, es tropfte rein. Es gab keine Schallisolierung, wenn wir Sendung hatten. Musste immer einer draußen im Flur stehen und Bescheid sagen, psst, wir senden gerade. Mittlerweile sind wir aber umgezogen. Wir sind professioneller geworden und es ist mehr eine Art Jugendzentrum mit Sendestudio, wo Leute hinkommen, auch um sich zu treffen. Also wir versuchen, etwas zu machen, was über das traditionelle Radio hinausgeht.
And that's why we try to make something more social than the traditional radio.
Dazu beigetragen hat auch Kolping International. Seit 2012 unterstützt der Sozialverband zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis Radio Pulla. Die Idee, ein Radio von Jugendlichen für Jugendliche zu machen, das für soziales Engagement wirbt, habe sie überzeugt, sagt Daniela Stelig, Bildungsreferentin bei Kolping International.
Weil wir die Idee faszinierend fanden, dass junge Leute gesagt haben, das ist für uns in unserem Land genau das richtige Medium, um soziales Engagement zu fördern und um die Zivilgesellschaft untereinander stärker zu vernetzen. Und wir wollten dem Ganzen einfach eine Chance geben und wir sehen jetzt, dass es wirklich funktioniert.
Heute sendet Radio Pulla über UKW und Internet. Zwischen 10 und 12 freie Mitarbeiter gestalten das Programm. Immer wieder kommen auch Journalistikstudenten von der Universität in Shkodra, mit der Radio Pulla eine Kooperation hat. Hier können sie Praxiserfahrungen beim Moderieren und in der Redaktion sammeln. Für John ist das eine Gelegenheit, sich etwas zurückzuziehen. Heute moderiert er nachts eine Blues- und Jazz-Sendung. Das war nicht immer so. In den Anfangszeiten hat er bis zu 10 Stunden im Sender verbracht.
Neben seinem eigentlichen Job als IT-Techniker wohlgemerkt. Denn fast alle, die bei Radio Pula arbeiten, tun das, ohne Geld damit zu verdienen.
It's not only radio.
Es ist nicht nur Radio. Es ist ein Ort, an dem sich junge Menschen treffen, etwas von sich teilen, sich begegnen. Es ist ein Jugendzentrum, das diesem Ort auch Kraft gibt. Das ist ein Traum, den ich realisiert habe und ich bin wirklich glücklich.
Radio Pula, der Jugendsender in Shkodra in Albanien, unterstützt vom internationalen Kolpingwerk. Ja, und gleich stellen wir hier in Domradio weltweit Schwester Christina vor. Schwester Christina kämpft gegen eine seltsam archaisch anmutende Tradition, die sogenannte Blutrache. Die gibt es immer noch in Albanien. Die funktioniert so ein bisschen nach dem biblischen Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das in einem Land, in dem offiziell eigentlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit herrschen. Wie das sein kann und was eine deutsche Ordensschwester da macht, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio weltweit nach den Nachrichten. Weltweit hier bei uns im Domradio. Und da sprechen wir jetzt über einen archaischen Brauch, der sich anhört, als käme er direkt aus dem Mittelalter, die sogenannte Blutrache in Albanien. Aug um Auge funktioniert die, Zahn um Zahn. Das alles, so meinen wir, sind eigentlich Dinge, die wir in Europa schon längst überwunden haben. Aber in den abgelegenen Regionen Albaniens, da hält sich diese Tradition hartnäckig und die besagt, der Mord eines Familienmitgliedes, das wird mit der Ermordung eines Mannes oder Jungen der Täterfamilie gesühnt. Und das hat zur Folge, dass Betroffene aus Angst vor Rache zu einem Leben zu Hause verdammt sind, oft jahrelang, denn nur da zu Hause sind sie eben sicher. Und das Ganze zieht aber einen Teufelskreis hinter sich her, der ganze Familien ins Unglück stürzt und der auch nur ziemlich schwer zu durchbrechen ist.
Albanien ist wie ein Eisklotz. Wir haben nichts. Aus der Blutrache heraus ist unser Staat zu Eis geworden.
Sokol weiß, wovon er spricht. Seit sein Onkel vor 35 Jahren nach einem Streit einen anderen Mann umbrachte, lastet Blutrache auf seiner ganzen Familie. Erst vor 2 Jahren wurde Sokols Bruder getötet.
Der Rächer ist nicht verhaftet worden und hat auch nicht gesagt, dass er es war. So schwebt das Damoklesschwert der Blutrache weiter über uns. Der Staat bietet uns keinerlei Schutz. Aber seitdem ich Schwester Christina und ihre Mitstreiterinnen kenne, sind sie die Einzigen, die mich unterstützen, damit ich überleben kann.
Die deutsche Ordensfrau Christina und ihre Mitschwester Michaela teilen das kärgliche Leben der Menschen hier im Norden Albaniens. Ihr Haus am Stadtrand von Shkodra ist zu einer Art Oase geworden, in der sie aber jeden Tag konfrontiert sind mit den Alltagssorgen der Leute, materieller und spiritueller Armut. Gewalt unterschiedlichster Spielart, zum Beispiel auch der archaischen Blutrache.
Die Blutrache ist festgelegt im alten Gesetz der Berge. Das Gesetz heißt der Kanon. Im Kanon ist das Leben ganz eng und strikt geregelt, dass man mit Blut, also mit dem Tod des anderen, rächen muss. Unter Blutrache steht jemand, der tötet. Es steht, der jemanden verletzt, das Blut fließt unter Blutrache. Es steht eine schwere Beleidigung unter Blutrache. Alles, was die Ehre so verletzt.
Ein Kreislauf des Tötens, der ganze Familien ins Elend stürzt. Denn
wer unter dem Blut steht, ist ab sofort isoliert. Alle männlichen Mitglieder der gesamten Sippe sind ab sofort eingeschlossen. Die Kinder können nicht mehr in der Schule, die männlichen Kinder, meistens dann auch die Mädchen nicht mehr, weil sie von den Jungs begleitet werden müssen. Die Familie ist in materieller Not, weil die Felder nicht mehr bewirtschaften können. Die Männer können nicht mehr arbeiten, sie können schlichtweg nicht mehr raus.
Sprich, die ganze Last liegt auf den Schultern der Frauen, die noch dazu in ständiger Angst um ihre Männer und Söhne leben müssen. Das überträgt sich.
Die Kinder leiden unter ganz schweren Stresssyndromen, unter Angstsymptomen. Von heute auf morgen ist alles anders. Die ganzen sozialen Kontakte sind abgeschnitten. Denn wer mit einem, der im Blutrache erlebt, Kontakt hat, fällt auch unters Blut.
Und das, obwohl Shkodra die Hochburg der Katholiken im Land ist. Die meisten der Blutrache-Betroffenen hier in der Gegend sind Christen. Wissen die Leute denn nicht, dass ein solches Töten aus Rache absolut unvereinbar vergleichbar ist mit der Lehre Jesu?
Das ist für die Menschen meistens so, dass sie das wie abspalten. Die sagen uns auch, das hat mit dem Glauben gar nichts zu tun. Wir müssen das tun. Ich kenne Reha-Familien, wo junge Männer zu mir kommen und sagen, Schwester, ich will nicht töten, aber ich muss. Für mich ist das wie ein dunkler Zwang, was tun zu müssen, was ich gar nicht will, nur um ein Gesetz zu erfüllen. Der Druck von außen ist auch ganz stark.
Umso erstaunlicher, dass Sokol sich heute diesem Zwang widersetzt.
Sokol hat durch uns gelernt, dass unser Glaube an Christus eben nicht vereinbar ist mit der Blutrache. Er hat es gerungen, den Kanon zu lassen. Er ist so ziemlich der einzige Mann hier, der seine Frau achtet und nicht schlägt. Er hat viel gelitten, ist dann durch die Bekanntschaft mit uns raus. Er hat sich nicht isolieren lassen. Er hat sich dem Recher so auch nicht gebeugt und auch dem Kanon nicht gebeugt. Das finde ich ganz groß, was er da gemacht hat.
Das erfordert eine Menge Kraft und Mut für die Beteiligten, aber auch für die Schwestern, die den Teufelskreis durchbrechen wollen. Der erste Schritt dazu?
Immer ist wichtig zu verstehen, dass er nicht einfach blutrünstiger Mörder ist. Je mehr wir verstehen, desto mehr können wir auch eingreifen, desto mehr können wir auch im Vorfeld arbeiten. Wir arbeiten viel mit Kids und Jugendgruppen in diesem Thema.
Mit Gesprächen, Rollenspielen und Gebeten. Eine mühevolle Präventionsarbeit, für die es langen Atem braucht. Und eine hohe Frustrationstoleranz. Schwester Christina hat aber auch schon ganz greifbare Erfolge erzielt. Zum Beispiel, als sie einmal zu einer Blutracheleiche gerufen wurde.
Der Mann war aufgebahrt und ich habe mich dann erinnert, dass normalerweise ein Mann aus den Bergen kommt und bei der Seele die Rache ausruft. Und ich habe dann alle Männer, die da waren, gesammelt und bei diesem toten Mann die Versöhnung ausgerufen. Da wurde dann sehr schnell versöhnt.
Nach dem Kanun zählen nur die Männer. Die Frauen sind kaum mehr als Gebärmaschinen. Dennoch respektieren die Männer hier die Ordensfrau Christina.
Sie spüren, dass ich keine Angst vor ihnen habe und dass ich nicht ihr Feind bin, aber auch nicht ihr Opfer. Ich achte hier die Männer tief. Ich sehe sie nicht als brutal, weil sie es eigentlich nicht sind. Ich erlebe die Männer eigentlich auch in der Tiefe ganz weich. Sie sind in der Rolle, dass sie so handeln müssen, weil das auch der Kanon sagt. Ich glaube, den Schlüssel müssen wir einfach öfters umdrehen in der Arbeit mit den Männern.
Wohl dringend erforderlich. Schließlich leben allein in Shkodra und Umgebung bis heute 800 Familien in Blutrache. Ob sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird? Dazu noch einmal Schwester Christina.
Die Frage ist, was ist absehbare Zeit? Ich sag 500 Jahre oder so, ja. Ich schaue nicht so. Ich erlebe einen Fall und dann gehe ich hin. Und dann kämpft man gegen den Kanon, mit Gott gegen die Kultur des Todes.
Die deutsche Ordensschwester Christina, die sich gegen die Blutrache in Albanien engagiert, und Hilde Regeniter hat mit ihr gesprochen. Ja, und diese Blutrache, die ist natürlich auch ein Symptom dafür, dass der Staat eben seine Gesetze nicht durchsetzen kann. Ja, und warum der Staat so schwach ist, das müssen wir auch noch klären. Wir sprechen gleich drüber hier bei uns in Domradio weltweit. Wir sprechen über Albanien heute hier in Domradio weltweit. Und bei uns im Studio ist Gregor Federhen, der Mittel- und Osteuropa-Referent von Kolping International. Er begleitet uns durch die Sendung. Herr Federhen, wir haben Sie eben einen Beitrag über die deutsche Ordensschwester Christina gehört, die sich gegen die Blutrache engagiert, eine nach wie vor sehr archaische Tradition, die sich aber hält in Albanien. Herr Federn, wie erklären Sie sich, dass es so etwas nach wie vor in Albanien gibt?
Ja, auch das kann man nur aus der Geschichte verstehen. Albanien ist ja ein ganz junger Staat. Die haben gerade erst ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Also eine verspätete Nation war Jahrhunderte, Jahrtausende lang eigentlich immer nur von fremden Völkern mehr oder weniger besetzt und kontrolliert, gesteuert, konnte dadurch keine eigenen Strukturen, einen eigenen Staat aufbauen. So hat sich dieses Kanun, dieses Gewohnheitsrecht entwickelt, was ja unter anderem diese Blutrache, diese Selbstjustiz beschreibt und erklärt. Die hat sich bis heute erhalten, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass man dieses Problem eigentlich schon hätte lange lösen können, genau wie beispielsweise im Kosovo, wo es ja auch bis Anfang der 90er Jahre noch die Blutrache gab, aber dann gab es mal eine große Friedenskonferenz und dann hat man unter auch Hilfe der Jesuiten, die haben das Problem gelöst. Ich habe so den Eindruck, in Albanien wird dieses Problem ganz bewusst aufrechterhalten, um weiter Fördergelder zu bekommen. Ja, weil das natürlich attraktiv klingt und Spender, Geldgeber dann motivieren lässt, oh, dieses Problem müssen wir unbedingt lösen. Aber die Bereitschaft der Bevölkerung, dieses Problems zu lösen, ist überhaupt nicht vorhanden.
Wie sieht das denn auf politischer Ebene aus? Existiert da ein Wille, das zu verbieten? Das könnte der Staat ja machen, oder hat er nicht die Durchsetzungsmöglichkeiten?
Ja, der Staat ist wirklich sehr schwach und bis heute in vielen Bergregionen, solange reicht der Arm nicht und die Menschen helfen sich selber. Die Blutrache ist ja nur ein ganz extremes Beispiel eigentlich dafür, dass der Staat mit seinen Leistungen eigentlich die Bevölkerung nicht erreicht. Es gibt nach wie vor eigentlich keinen funktionierenden Rechtsstaat, weil das ist eigentlich das größte Problem in Albanien. Und da ist diese Blutrache ein ganz, ganz kleines Problem. Und es betrifft ja ehrlich gesagt auch nur ganz, ganz wenige Menschen. Also man soll das Problem jetzt nicht größer machen, als es ist. Ja, also viel, viel schlimmer ist eigentlich, dass der Staat so schwach ist und einfach die Gesetze nicht durchsetzen kann. Es gibt eine tolle Verfassung und eigentlich tolle, sehr ganz europäisch formulierte Gesetze. Nur mit der Umsetzung hapert das halt.
Das heißt, die Justiz greift nicht durch bei Verbrechen.
Ganz genau.
Korruption ist ja auch was man immer mit Albanien in Verbindung bringt.
Ja, zu Recht. Also es gibt so eine Kultur der Straflosigkeit. Die Menschen sehen einfach, dass die großen Verbrecher laufen gelassen werden, dass eigentlich fast nie jemand, obwohl es nachgewiesen ist, dass er sich bedient hat, dass er bestochen hat, es wird niemand verurteilt. Und das führt dann zu diesem Verdruss und dann zu diesen Kurzschlusshandlungen, dass die Menschen glauben, sie müssen das Heft selber in die Hand nehmen und selber aktiv werden.
Warum ist der Staat so schwach? Liegt es daran, dass er noch so jung ist? Muss man ihm das sozusagen zugestehen oder hat das andere Gründe?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Aber ich denke, der Staat leidet darunter. Es gibt keine gut ausgebildete Beamtenschaft wie bei uns. Es gibt die Verwaltung, die Administration ist nicht effizient. Die sind nicht gut ausgebildet. Und das ist so schrecklich. Es fehlt eine verantwortungsvolle Elite in der Wirtschaft, in der Politik, die dieses Land voranbringen könnte. Das ist eigentlich nach wie vor das größte Defizit.
Wie versuchen Sie da als Kolpingwerk beizutragen? Sie engagieren sich ja vor allen Dingen mit Bildungs- und Aufklärungsprojekten. Das sind ja zentrale Punkte der Arbeit des Kolpingwerkes.
Ja.
Wie setzen Sie an diesem Problem an?
Ja, genau so, dass wir versuchen, halt möglichst viele Albaner auch an unseren Veranstaltungen teilhaben zu lassen. Wir laden sie ein zu europäischen Jugendwochen. Sie nehmen teil an den Aktionen der europäischen Kolping-Jugend. Und dort sollen sie halt eben auch andere Beispiele kennenlernen, wie man in Europa Arbeit, wie man denkt, wie man zusammenarbeitet. Und das ist einfach die Hoffnung, dass durch genau diese Erfahrungen, Kenntnisse die jungen Menschen Mut fassen, auch in ihrem Land dann Ähnliches auszuprobieren und was zu verändern.
Wenn Sie vor Ort sind und diese Projekte und Veranstaltungen besuchen und mit jungen Menschen sprechen, was sagen die Ihnen? Also welche Perspektiven haben die? Was erzählen die Ihnen?
Was auffällt ist, die Albaner sind ein sehr, sehr stolzes Volk. Also normalerweise wird man erstmal überschüttet mit all den tollen Sachen, die es im Land gibt und sie erzählen dann wirklich mit großer Begeisterung über ihr Land und ihre Kultur. Aber wenn man dann, klar, ein bisschen länger mit ihnen zusammensitzt, dann wird auch sehr, sehr schnell deutlich, wie viele junge Menschen auch das Land verlassen wollen. Und das ist natürlich dann immer wieder deprimierend, das zu hören, dass sie die Hoffnung verloren haben, dass sich in absehbarer Zukunft wirtschaftlich wirklich was verändert und dass sie vielleicht mit ihrer guten Ausbildung, die sie bekommen haben, trotzdem keinen Job finden. Dass man dazu halt gute Beziehungen braucht und allein der gute Abschluss überhaupt nichts hilft. Ja, sondern man muss da entweder ganz viel Geld in die Hand nehmen, ja, oder halt, wie gesagt, gute Kontakte haben.
Also, es gibt noch viel zu tun in Albanien. Trotzdem ist es ein liebenswertes und spannendes Land. Das sagt Gregor Federhen von Kolping International. Er hat uns heute hier begleitet durch die Sendung. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie reingekommen sind und dass Sie uns so viel erzählt haben.
Bitteschön.
Und das war Domradio weltweit. Albanien war unser Thema heute hier. Nachhören können Sie unsere Sendung wie immer bei uns im Internet unter www.domradio.de/weltweit. Da gibt es auch weiterführende Informationen zu Albanien und vor allen Dingen auch zu den Projekten, die wir heute hier vorgestellt haben. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid. Ich danke für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis bald.